NDR Info. Themen des Tages.
Mit Birgit Langhammer. Heute schauen wir natürlich auch nach Davos. Dort hat heute der deutsche Kanzler Merz gesprochen, nachdem noch gestern Abend Donald Trump die angedrohten Zölle für EU-Staaten zurückgenommen hatte. Es bleibt aber die Grönland-Frage. In der kommenden halben Stunde klären wir, wie es da wohl weitergeht. Das wird heute auch noch in Brüssel besprochen beim Sondergipfel. Thema dort auch die Verzögerung beim Mercosur-Abkommen mit südamerikanischen Staaten. Und natürlich verfolgen wir auch die Handball-EM. Die Deutschen sind ja heute schon am Nachmittag dran und spielen auch noch. Es laufen die letzten Sekunden, aber wir müssen uns noch gedulden, wie das ausgeht. Im Moment würden die Deutschen führen. Ich bin Birgit Langhammer. Schönen guten Abend. Wir beginnen in Davos. Die größte Aufregung dort hat sich wieder gelegt. Gestern Nachmittag hatte Donald Trump angekündigt, dass die USA Grönland übernehmen würden, aber nicht mit Gewalt. Das war das erste Aufatmen. Das zweite kam dann spät abends. Nach einem Gespräch mit Mark Rutte, dem NATO-Generalsekretär, ließ der US-Präsident dann die angedrohten Zölle für Europäer fallen. Das war also die Ausgangslage, als dann heute der deutsche Bundeskanzler Merz ans Rednerpult trat. Vermutlich auch deswegen konnte er vielleicht etwas freier betonen, dass die Partnerschaft zwischen den USA und Europa auf Augenhöhe gelebt werden müsse. Wörtlich meinte er, Autokratien mögen Untertanen haben, Demokratien haben Partner und verlässliche Freunde. Tobias Brunner berichtet aus Davos.
Am Tag nach der Grönland-Annäherung wird es ganz still um Grönland auf dem Weltwirtschaftsforum. Es geht um mehr, um etwas, in dem Grönland nur eines von vielen Puzzleteilen ist, um die Grundzüge der künftigen Weltordnung. Und wie schon am Vortag ist es US-Präsident Donald Trump, der den Ton setzt mit seiner Initiative für einen neuen Friedensrat.
We've made tremendous progress. This was a fantastic day.
Ein fantastischer Tag. Sehr mächtig werde der Friedensrat sein. Diesen hatte er zuvor im Kongresszentrum ins Leben gerufen mit einer feierlichen Zeremonie.
Please welcome the Chairman of the Board of Peace, the President of the United States of America, Donald J. Trump.
Auf der Bühne sitzen aufgereiht die Vertreter von 19 Ländern, etwa der ungarische Ministerpräsident Orban und der argentinische Präsident Milei. Einer nach dem anderen unterschreiben sie das Gründungsdokument. Wir werden Frieden in der Welt haben. Und Mann, das wäre ein großartiges Vermächtnis für uns alle. Jeder in diesem Raum hier ist ein Star. Sonst wärt ihr nicht hier. Es gibt einen Grund, dass ihr hier seid. Und ihr seid alle Stars. Entstanden ist der Friedensrat aus einem begrenzten Mandat der Vereinten Nationen für Gaza. Trump hat ihn zur internationalen Organisation umgebaut, mit ihm als lebenslangen Vorsitzenden. Mit der UN will er zusammenarbeiten.
Once this board is completely formed, we can do pretty much whatever we want to do, and we'll do it in conjunction with the United Nations, you know?
Deutschland hält sich zum Friedensrat bislang auffällig zurück. Es seien noch Fragen offen, heißt es. Kritik kommt von anderen, zum Beispiel von Frankreich und Norwegen und von Annalena Baerbock, der Präsidentin der UN-Generalversammlung.
Es steht natürlich allen Staaten auf dieser Welt frei, eigene Entscheidungen für weitere Institutionen zu treffen. Zugleich ist es für viele, viele Staaten auf dieser Welt eben auch eine Lebensversicherung, dass wir gemeinsame Regeln haben, verankert in der Charta der Vereinten Nationen.
An diesen gemeinsamen Regeln rütteln gerade viele. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz greift das in seiner Rede auf.
Wir haben die Schwelle hinein in eine neue Welt der Großmächte überschritten.
Merz hält seine Rede auf Englisch, wechselt nur kurz ins Deutsche.
Autokratien mögen Untertanen haben. Demokratien haben Partner und verlässliche Freunde. An diesem Satz wollen wir uns orientieren. Wir werden hartnäckig dafür arbeiten, dass dies nicht in Vergessenheit gerät.
Europa müsse wieder eine Schlüsselrolle einnehmen, so Merz. In der Weltpolitik, wirtschaftlich, aber vor allem in der Verteidigungspolitik. Die Grönland-Annäherung streift der Kanzler nur kurz und begrüßt sie. Doch für einen war es in den vergangenen Tagen zu viel Grönland.
Europe still remains in Greenland mode.
Für den ukrainischen Präsidenten Zelensky. Er ist heute ans Weltwirtschaftsforum gekommen, um US-Präsident Trump zu treffen. Den Europäern wirft Zelensky vor, immer noch zu passiv zu sein.
They're all like, we need something.
Sie sagen alle, wir brauchen etwas, womit wir die alte Weltordnung ersetzen können. Aber wo sind die Anführer, die handeln, um eine neue Ordnung zu schaffen? Ukraine, Grönland, Europa. Viele Puzzleteile. Doch wie das fertige Bild aussehen wird, weiß noch niemand.
Tobias Brunner berichtete aus Davos. Ja, und der ukrainische Präsident Zelensky hat in Davos dann auch noch angekündigt, dass es ein Dreiertreffen geben soll, und zwar mit den USA und auch Vertretern Russlands und der Ukraine bereits in den kommenden Tagen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Sobald wir darüber mehr und Verlässliches wissen, werden wir darüber natürlich auch beraten. Was wir inzwischen wissen, ist, dass es ein Handballergebnis gibt. Bei der EM in Dänemark haben die Deutschen gewonnen gegen Portugal, und wir sind in gut 15 Minuten verabredet mit unserem Reporter vor Ort. Jetzt kommen wir aber erstmal wieder zurück zur politischen Lage und zur Rede von Friedrich Merz in Davos.
NDR Info. Die Meinung.
Christina Nagel hat Merz' Rede verfolgt und meint, an Erkenntnissen mangle es nicht, aber an Visionen.
Der Kanzler hat recht. In Zeiten, in denen klassisches Großmachtdenken zurück ist, in der Macht und Stärke wieder mehr zählen als internationale Regeln, da braucht es eine Politik, die sich der Realität stellt, die mutig ist und kreativ, weil alte Gewissheiten nicht mehr gelten. Genau das aber scheut der Kanzler. Seinen durchaus richtigen Analysen fehlt die letzte Konsequenz. Das beginnt damit, dass er sich anders als der kanadische Premier zum Beispiel schwer damit tut, eine politische Vision zu entwickeln. Also ein Europa zu denken ohne die USA. Merz hebt stattdessen mehrfach die besondere Bedeutung der Partnerschaft für Deutschland, für Europa hervor, versucht ohne Not das inakzeptable Vorgehen des amerikanischen Präsidenten zu erklären. Vielleicht kann er als überzeugter und gestandener Transatlantiker nicht aus seiner Haut. Er wird damit allerdings seinem eigenen Anspruch nicht gerecht, der Realität ins Auge sehen zu wollen. Dabei geht es ja gar nicht darum, die Konfrontation mit den USA zu suchen oder sich aus dem transatlantischen Verhältnis zu verabschieden. Es geht darum, den Blick frei zu bekommen, welche Wege Europa einschlagen kann und muss, um selbstständiger zu werden, um vorbereitet zu sein, um nicht von jeder Wolte des amerikanischen Präsidenten im Mark erschüttert zu werden. Wenn Friedrich Merz wirklich Führung übernehmen will, dann müssen seinen Analysen Entscheidungen folgen. Er braucht eine Strategie, hinter der sich andere versammeln können. Das ist weder einfach, noch geht es von heute auf morgen, aber man hätte schon gestern damit anfangen können. Denn an Erkenntnis mangelt es ja nach einem Jahr Trump nicht. Was fehlt, ist eine Prioritätenliste. Wo setzt man an? Bei Reformen innerhalb der EU mit Blick auf das Einstimmigkeitsprinzip? Bei Wirtschaftsreformen oder Handelsabkommen? Bei europäischen Rüstungskooperationen, die viel zu oft an nationalen Egoismen scheitern? Möglichkeiten gibt es viele. Es muss nur endlich entschieden werden. Europa muss klären, wo es hin will. Denn wer nicht zum Spielball werden will, der muss seine eigene Rolle klar definieren. Das gilt auch für die Bundesregierung, die sich strategisch besser aufstellen wollte, aber doch weiter im akuten Krisenmanagement gefangen bleibt. Es ist nicht einfach, politische Systeme neu zu denken, sich von altbewährten Strukturen zu verabschieden. Einfacher wird es, wenn man eine Idee hat, wenn man Gleichgesinnte mit ins Boot holt, Leute mit Visionen, und anfängt auszubuchstabieren, was Europa tun muss, um sich gegen willkürliches Haben-Wollen und mafiöse Clubstrukturen zu wehren.
Die Meinung von Christina Nagel. Ja, und die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat Verhandlungen über die Souveränität Dänemarks ja auch eine Absage erteilt. Sie sei darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass solche Gespräche mit Blick auf eine neue NATO-Rahmenvereinbarung zur Sicherheit in der Arktis auch kein Thema gewesen sei, sagte sie. Im Rahmen der Vereinbarung sollen die USA darauf verzichten, die zu Dänemark gehörende Insel Grönland durch den Einsatz von Gewalt einzunehmen. Das hatte ja Donald Trump gestern so auch noch mal betont. Und Frederiksen sagt jetzt, Dänemark wolle einen konstruktiven Dialog mit seinen Verbündeten darüber führen, wie die Sicherheit in der Arktis gestärkt werden könne. Aus London berichtet Christoph Brössel.
Es ist ein deutliches Signal, wenn der britische Premierminister Gäste auf dem Landsitz der Regierung in Chequers empfängt. Ein Zeichen, die besondere Beziehung zu unterstreichen. Er empfange die Premierministerin von Dänemark, Mette Frederiksen, als enge Verbündete des Vereinigten Königreichs, sagte Keir Starmer zu Beginn des Treffens.
We welcome you here as a friend and close ally of the United Kingdom For a very, very long time and never closer.
Und diese Freundschaft bestehe nun schon sehr lange und sei nie enger gewesen. Darum geht es bei diesem Treffen. Solidarität. Zusammenstehen in volatilen Zeiten. Keir Starmer hatte die Drohung des US-Präsidenten, Zölle gegen NATO-Partner zu verhängen, um seine Ziele in Grönland zu erreichen, scharf kritisiert. Donald Trump hat seine Ankündigung, die Verbündeten mit Handelsbeschränkungen zu bestrafen, mittlerweile zurückgenommen und deutlich gemacht, dass er eine militärische Einnahme Grönlands nun nicht mehr anstrebe. Bleibt aber der Konflikt um Grönland. Mette Frederiksen machte am Morgen erneut ihren Standpunkt deutlich. Es gebe keine Verhandlungen über die Souveränität Grönlands. Bei den Gesprächen über die Sicherheit der Arktis sei dies auch kein Thema gewesen, betonte sie. Sie zeigte sich jedoch offen für Gespräche darüber, die Sicherheit Grönlands zu stärken und das durchaus im Rahmen der NATO. Darum ging es auch bei dem Treffen mit Keir Starmer.
The hard yards now finding a way, better way forward.
Die Sicherheit in der Arktis ist das nächste Kapitel. Ich freue mich nun, mit der dänischen Ministerpräsidentin diesen Weg zu gehen. Er nannte das, was den Partnern nun in den Gesprächen bevorstehe, hart. Auch wenn das Ärgste vom Tisch ist, Zölle und eine militärische Option, gelöst ist die Auseinandersetzung um Grönland längst nicht. Mette Frederiksen dankte dem britischen Premier, Zitat, von ganzem Herzen.
And to know that you have good friends, strong allies.
Zu wissen, dass man gute Freunde hat, starke Verbündete und dass die Europäer zusammenstehen bei den gemeinsamen Werten, ist wichtig. Das klingt wie eine Floskel, kann aber auch verstanden werden als Aufruf für alle Europäer, nicht alles hinzunehmen, was der US-Präsident ankündigt, sondern sich dem gemeinsam entgegenzustellen. Mette Frederiksen lobte die britische Art, die Dinge anzugehen.
You are very pragmatic. You have a cup of tea and then you think a bit about everything. You get the facts on the table.
Starmer sei pragmatisch, trinke einen Tee und betrachte dann alle Fakten. Dieses Lob kann Starmer gut gebrauchen, denn innenpolitisch ist er durchaus kritisiert worden, weil er zu viel Energie in die Beziehungen zu Trump steckt. Starmer definiert sich als Brückenbauer zwischen Europa und den USA, durchaus mit dem Gedanken, dass das Vereinigte Königreich davon profitieren kann.
Schon kurz nach der Ankündigung von Trump, dass er Grönland einnehmen will, ist ja ein EU-Sondergipfel geplant worden und der findet nun heute auch in Brüssel statt. Einen Tag, nachdem das Mercosur-Abkommen im EU-Parlament ausgebremst worden ist. Also Gesprächsstoff gibt es genug. Dazu Helga Schmidt, unsere Korrespondentin vor Ort. Man wollte ja auch Gegenmaßnahmen für die angedrohten Zölle besprechen. Die sind seit gestern Abend wieder hinfällig. Aber über Grönland sollen Verhandlungen geführt werden, laut Trump. Gerade haben wir gehört, die dänische Ministerpräsidentin Frederiksen schränkt das deutlich ein. Was genau kann da heute zu Grönland besprochen werden?
Ja, eine ganze Menge, denn es sind ja viele Fragen offen geblieben und wenige beantwortet, jedenfalls von Donald Trump. Er droht nun in der Tat nicht mehr damit, Grönland militärisch zu erwerben. Er will verhandeln, das ist neu, aber er hat ja gestern auch wieder gesagt, dass es ihm um Besitz geht. Er will zumindest Teile von Grönland erwerben. Das hat nun einige Spekulationen ausgelöst. Viele offene Fragen haben sich da gestellt. Eine Spekulation ist, dass Amerika wieder mehr Militärstützpunkte in Grönland bekommt. Im Moment ist das nur einer, das könnte ausgebaut werden und diese Stützpunkte könnten dann zu amerikanischem Gebiet erklärt werden. Das ist zwar nicht viel an Fläche, hätte aber zur Folge, dass der amerikanische Präsident sagen könnte, ja, das hat Amerika nun erworben. Aber das ist eine Spekulation. Es war ja niemand dabei bei diesem Gespräch von den europäischen Staats- und Regierungschefs. Trump hat da wohl alleine mit dem NATO-Generalsekretär Mark Rutte verhandelt. Und da werden die Regierungschefs sich heute erstmal berichten lassen, was eigentlich hinter diesem Rahmenabkommen, von dem die Rede ist, steht.
Und dennoch kann man sich vielleicht auch mal ein bisschen auf die Schultern klopfen. Da hat die EU mal wirklich zusammengehalten. Ist das ein gutes Signal?
Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen Erleichterung, aber keine Entwarnung. Hier in Brüssel wurde heute an vielen Stellen überlegt, was denn nun eigentlich Donald Trump bewegt hat zu dieser Kehrtwende. Und da wurde schon die europäische Geschlossenheit genannt als Eindruck. Auch der Druck der Europäer mit Gegenzöllen zu antworten und vor allem auch das für Trump sehr günstige ursprüngliche Zollabkommen erstmal wieder auf Eis zu legen. Das hätte nämlich amerikanische Waren zollfrei frei auf den europäischen Markt gebracht. Das ist jetzt erstmal stillgelegt. Das wird nicht funktionieren. Und dieser Druck wird als Hauptgrund gesehen, dass Trump möglicherweise dadurch gebremst wurde und damit verbunden natürlich auch die Sorge, dass die Börsenkurse wieder einbrechen könnten. Das ist bei der letzten Zolleskalation passiert. Und das könnte Trump auch dieses Mal wieder gebremst haben.
Also auf der einen Seite vielleicht ein kleiner Teilerfolg, auf der anderen Seite gestern ja der Stopp für die europäische Geschlossenheit. Das lang verhandelte Mercosur-Abkommen soll nun doch erstmal vom EuGH geprüft werden. Das ist vielleicht gestern etwas untergegangen, weil wir alle nach Davos geschaut haben. Wie groß ist denn dieser Dämpfer eigentlich?
Ja, der ist schon ziemlich groß. Das ist ein Rückschlag in einer schwierigen Situation. So sehen das die meisten hier in Brüssel. Die EU-Kommission wollte ja dem internationalen Publikum, den Ländern zeigen, dass Europa ein verlässlicher Partner ist, ein attraktiver Markt auch für alle, die sich an Handelsregeln halten, was Amerika nicht mehr tut. Und nun wird dieses Abkommen für Freihandel mit den wichtigsten südamerikanischen Ländern nochmal verschoben nach 26 Jahren Verhandlungsdauer. Da sagen viele das völlig falsche Zeichen zur Unzeit, in der die Europäer eigentlich sich als souverän zeigen müssten, als verlässlich. Das ist nicht geschehen.
Kann man denn schon abschätzen, wie lange das beim EuGH dauern wird und ob das Abkommen, so wie auch Friedrich Merz das möchte, währenddessen vorläufig eingesetzt wird?
Vieles spricht dafür, dass man das Abkommen sozusagen übergangsweise schon in Kraft setzt. Damit würde man natürlich auch den südamerikanischen Partnern entgegenkommen. Das sagen nun auch die Grünen, setzen sich auch dafür ein. Aber da kommt es jetzt auch wieder auf die anderen Länder an. Es war ja Frankreich an erster Stelle, aber auch Polen, die sich dafür ausgesprochen haben, das Abkommen überhaupt nicht in Kraft zu setzen. Und das werden die auch jetzt wieder tun. Also das wird noch ganz schwierig, dass dieses Abkommen, das eigentlich so viele wollten, parteiübergreifend, jetzt gestoppt wird. Das ist jetzt eine sehr komplizierte Situation und man kann nicht voraussagen, ob und wann das Abkommen in Kraft tritt.
Helga Schmidt war das, unsere Korrespondentin in Brüssel. Ja, und jetzt kommen wir nochmal zur Kritik in Deutschland. Auch bei den Grünen hat es da aus den eigenen Reihen deutliche Kritik gegeben. Der Vizekanzler Klingbeil von der SPD sagte, einige hätten da den Schuss nicht gehört. Markus Langenstraß berichtet.
Ohne Kompass sei diese Entscheidung, schreibt der ehemalige Grünen-Umweltminister Jürgen Trittin bei X. Andere Grüne werden deutlicher, wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist. Von total bescheuert bis taktisch dumm ist da die Rede. Grünen-Co-Chef Felix Banaschak ist diplomatisch, aber auch nicht glücklich mit der Entscheidung der Grünen-Abgeordneten.
Das Signal war gestern in dem Timing nicht das der europäischen Entschlossenheit, das auch aus meiner Sicht richtig gewesen wäre.
Banaschak im Deutschlandfunk. Das Timing, das er meint, US-Präsident Trump ist am Mittwoch in Europa, in Davos. Die EU könnte an diesem Tag zeigen, wir haben auch andere Handelspartner, 4 große südamerikanische Länder, eine riesen Freihandelszone ohne die USA. Doch das Parlament verweist das Mercosur-Abkommen erstmal an den Europäischen Gerichtshof. Das kann dauern. Unklar wie lange. Warum nach 25 Jahren Verhandlungen? Bedenken gibt es weiterhin, sagte noch vor der Abstimmung die Grünen-Europaabgeordnete Anna Cavazzini.
Verlierer sind schon auch die europäischen Landwirte, deswegen gehen die auch auf die Straße. Theoretisch potenziell auch europäische Verbraucher, weil Kontrollen gesenkt werden und vor allem halt auch das Klima.
Die große Mehrheit der deutschen Grünen im EU-Parlament stimmt am Ende für die Überprüfung. Gemeinsam mit Rechts- und Linksaußenparteien. Politisch dumm und instinktlos nennt das der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion Dirk Wiese im Zeitungsinterview. Manfred Weber von der CSU ist auch Vorsitzender der konservativen EVP-Fraktion im EU-Parlament.
Es haben gestern Rechtsradikale, Bardella, die deutsche AfD gegen deutsche Interessen, gegen europäische Interessen bei der Wirtschaft gestimmt. Es haben gestern aber leider auch die Grünen gegen Mercosur gestimmt. Das ist eine ziemlich unheilige Allianz, die dort entstanden ist.
Erik Marquardt, der Delegationsleiter der deutschen Grünen im EU-Parlament, hat für die rechtliche Überprüfung gestimmt. Jetzt bedauert er, dass die Mehrheit nur mit Rechtsaußen zustande gekommen ist.
Auch so etwas muss man in der Zukunft vermeiden. Wir tragen dazu gerne unseren Beitrag bei. Wir werden uns genau überlegen, wie wir das in der Zukunft vermeiden können.
Marquardt betont gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio, es sei keine Abstimmung über das Abkommen an sich gewesen, sondern über die Klärung komplizierter rechtlicher Fragen. Die Grünen seien für Mercosur, trotz jahrelangem Widerstands.
Das macht, glaube ich, Politik in diesen Zeiten auch aus, dass man nicht einfach nur, weil man 20 Jahre etwas gesagt hat, das immer weiter sagt, sondern auch hinterfragt, ob man die eigene Haltung nicht anders abwägen muss, wenn sich die Welt ändert.
Das dürfte auch als Versöhnungsgeste an die grünen Wahlkämpfer gemeint sein. Zum Beispiel an Cem Özdemir, der im März Ministerpräsident in Baden-Württemberg werden will. Özdemir geht auf maximale Distanz zum Abstimmungsverhalten seiner Kollegen. Genau wie Katharina Schulze von Bayerns Grünen, die im März Kommunalwahlen haben.
Trotz diesem fatalen Signal kann das Abkommen ja jetzt trotzdem in Kraft treten. Das ist gut und das ist richtig und das muss jetzt schnellstmöglich erfolgen.
Heißt, das Freihandelsabkommen soll starten, obwohl es noch geprüft wird. Das befürwortet auch Bundeskanzler Friedrich Merz. Die Entscheidung dazu steht aber noch aus.
Und von Berlin jetzt nach Norddeutschland. Kurz nach den Feiertagen hatten ja zehntausende Menschen im Westen Berlins keinen Strom mehr, kein Licht, keine Heizung. Gestern hat es dann einen Stromausfall auf der dänischen Insel Bornholm gegeben. Dort war ein Unterseekabel mutmaßlich überlastet. Gestern Abend dann ein ähnliches Szenario auf Helgoland, hier allerdings bewusst. Der Blackout-Test sollte zeigen, wie gut man vorbereitet ist. Für 5 Stunden sind nicht nur die Lichter ausgegangen. Meine Kollegin Helene Buchholz ist jetzt bei mir im Studio. Helene, wir hören das. Soll ganz gut gelaufen sein. Aber warum denn das Ganze bei Minustemperaturen?
Ja, die gesamte Stromversorgung der Insel kommt eben über dieses eine Unterseekabel. Und wie du es gerade auch schon in der Anmoderation am Beispiel Bornholm gesagt hast, wenn das nun beschädigt wird oder überlastet ist, dann wird es halt dunkel. Erst vor 2 Jahren haben die Versorgungsbetriebe neue Generatoren gekauft. Die mussten mitgetestet werden. Man muss dazu sagen, bis 2009 hat sich Helgoland komplett mit Generatoren versorgt. Und seit es jetzt eben dieses Stromkabel gibt, ist es auch immer mal wieder dazu gekommen, dass dieses Seekabel abgeschaltet wurde, für Wartungsarbeiten zum Beispiel. Die Insulaner kennen das also, aber immer bisher nur schrittweise und nie so plötzlich auf einmal. Und dieses Szenario, das sollte jetzt einmal komplett getestet werden.
Und wer war dann wirklich alles betroffen auf der Insel?
Ja, also unter anderem war der Helgoländer Leuchtturm betroffen. Laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe-Nordsee wurde der aber über Notstromaggregate versorgt. Der gehört nämlich zu den sicherheitsrelevanten Einrichtungen. Anders aber sah es zum Beispiel im Hafen aus. Da war es tatsächlich dunkel. Aber auch die Feuerwehr war natürlich nahtlos erreichbar. Und der stellvertretende Bürgermeister Lothar Plumhoff sagte, dass sich in der vergangenen Nacht ungefähr 1200 Einheimische und Urlauberinnen und Urlauber auf der Insel aufgehalten haben. Sie alle mussten also zwischen 23 und 4 Uhr ohne Strom, ohne Heizung und ohne fließendes Wasser auskommen. Aber aufgeregt war wohl niemand so wirklich. Trotz der Temperaturen, also die haben wahrscheinlich noch mal ordentlich aufgeheizt vorher, damit es nicht so schnell auskühlt da.
Kriegt man auf Helgoland nicht auch günstig? Das wäre ein anderes Thema. Danke, Helene Buchholz.
NDR Info. Die Handball-Europameisterschaft der Männer.
Ja, da schauen wir auf die erste Begegnung in der Hauptrunde der EM im dänischen Herning. Dort auch Daniel Neuhaus zugeschaltet. Es ging gegen Portugal, der WM-Schreck der Deutschen. Da schwang schon Respekt mit. Die hatten ja auch Dänemark geschlagen in der Vorrunde. Und dann ging es wirklich lange immer Tor her, Tor hin, Tor her. Und zum Schluss haben die Deutschen dann tatsächlich noch 2 Vorsprung rausgeholt.
Ja, und das auch über die Zeit gebracht irgendwie. Und dann war es eine Selbsttherapie, eine Eigentherapie mit Zeitverzögerung nach diesem WM-Viertelfinal aus. Gab es jetzt also die Revanche in einem Spiel, was dermaßen umkämpft war. Also was die Abwehrreihen auf beiden Seiten gezeigt haben, das war hochklassig. Das tat beim Zuschauen manchmal weh. Es gab am Ende noch eine rote Karte gegen Johannes Goller, den deutschen Kapitän. Hat Deutschland auch nicht aus dem Konzept gebracht. Es war ein wirklich spannendes Spiel und am Ende war der glückliche Sieger die deutsche Mannschaft.
Und Man of the Match, Andreas Wolf?
Ja, und absolut verdient. Also man hätte vielleicht auch über Miro Schlurow diskutieren können. Der war der beste deutsche Werfer mit 7 Toren, allesamt wichtig in der zweiten Halbzeit. Dazu noch eine tolle Trefferquote. Aber Andy Wolf mit 13 Paraden und viele davon, und das verrät die reine Statistik nicht, waren gegen freie Würfe. Also wenn Portugiesen frei durchfahren, auf ihn zuliefen und sich die Ecke aussuchen konnten, dann hat er immer noch die Hand oder den Fuß irgendwie dahin bekommen an den Ball und viele sichere Tore verhindert. Ohne ihn hätte Deutschland dieses Spiel nicht gewonnen, glaube ich.
Und was heißt es jetzt auch, Daniel, wir schauen schon auf Sonnabend gegen Norwegen?
Ich schaue jetzt schon auf Norwegen. Die Norweger machen sich nämlich gerade warm vor mir. Sie spielen jetzt gleich gegen Spanien. Es gibt ja 3 Spiele hier heute in Herning. Am Abend dann noch Dänemark gegen Frankreich. Und ohne den Ausgang dieser 2 Partien zu kennen, ist die Ausgangslage unklar. Aber es ist, glaube ich, schon klar, dass mit einem Sieg gegen Norwegen die deutsche Mannschaft richtig vom Halbfinale träumen kann. Das wird aber natürlich eine große Herausforderung. Sander Sagosen, nur ein großer Name der Norweger. Das ist eine Weltklasse-Mannschaft, die weiß, was sie tut und natürlich auch ins Halbfinale will. Jedes Spiel wird ein 50-50-Spiel sein. Ich glaube, die Tagesform wird am Ende entscheiden, auch gegen Norwegen. Der nächste Krimi droht allen Handballfans.
Vielleicht nehmen sich die Handballer ja aber dann ein Beispiel an sich selbst. Der heutige Krimi gegen Portugal gewonnen. Soweit Daniel Neuhaus aus Herning. Und damit enden unsere heutigen Themen des Tages.